Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2.
Ich bin Markus Stehn, moin. Unser Hamburg ist das Tor zur Welt und voll mit spannenden Menschen und Geschichten. Die besten davon hört ihr natürlich hier, jeden Montag in unserem Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast. Ab 12 Uhr ist er online und ihr bekommt ihn überall, wo es Podcasts gibt. Diesmal geht's um einen echten Pionier in der Medizin. Dr. Charoch Talley ist Internist und hat mit AVA Medical die proaktive Medizin zu uns nach Deutschland gebracht. Moin.
Moin.
Sie haben eine Arztpraxis am Jungfernstieg, aber es ist eigentlich keine klassische Arztpraxis, sondern Sie bieten proaktive Medizin an. Wie würden Sie einem Neunjährigen erklären, was proaktive Medizin ist?
Proaktive Medizin ist eine Form der Medizin, die man vergleichen kann mit präventiver Medizin oder eher Primärprävention. Mhm. Man fokussiert sich hier eher darauf, proaktiv etwas zu machen, um hauptsächlich Krankheiten frühzeitig zu entdecken, aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, also ganzheitlich zu betrachten, damit eine Krankheit gar nicht erst entsteht. Das heißt, man packt eine Krankheit einer Wurzel, bevor sie quasi aufblüht und dann viel schwerer zu behandeln ist oder meistens gar nicht mehr zu behandeln ist.
Sie sind ja auch mal, ich sag mal, ein normaler Arzt gewesen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, proaktive Medizin zu machen?
Dazu würde ich gerne etwas weiter ausholen, um den Kontext zu erklären.
Also, unbedingt.
Die medizinische Versorgung in Deutschland bekommt sehr viel Kritik, weil die Versorgung nicht mehr optimal ist. Sie ist nicht mehr gewährleistet auf dem Niveau, auf dem man es mal kannte. Sie müssen sich vorstellen, Sie studieren 6 Jahre Medizin und dann, also wenn Sie in der Regelzeit studieren.
Genau.
Und also das wäre der Optimalfall. Und dann haben Sie mindestens 5 Jahre, egal welchen Facharzt Sie machen, bis zu 7 Jahre Facharztausbildung. Mhm. Dann sind Sie quasi wie ein Arzt im Praktikum, obwohl das eine andere Bezeichnung ist. Ja. Und dann haben Sie noch je nach weiterer Zusatzqualifikation dann nochmal Intensivmedizin, genau. Notarzt, dann kommen nochmal Jahre dazu. Das heißt, im Endeffekt sind Sie mindestens ein Jahrzehnt damit beschäftigt, ein Facharzt zu werden, Medizin zu machen. Und dann müssen Sie aber bedenken, die meiste, also ein Großteil der Zeit, mindestens 2 Stunden, eher sogar 6 Stunden im Krankenhaus, sind Sie damit beschäftigt, administrative Aufgaben wie Arztbriefe schreiben, Termine vereinbaren, Stellungnahmen für Krankenkassen, irgendwelche Regresse in der Niederlassung zu beantworten oder dazu Stellung zu nehmen. Diese Zeit frisst die Zeit, die Sie eigentlich dafür verwenden würden, um einen Patienten richtig zu betreuen. Das heißt, die meisten Ärzte haben eine gute Intention, sind auch häufig sehr intelligent und haben sehr viel Ehrgeiz, weil 10 Jahre sich vor Bücher setzen ist nichts Einfaches.
Kein Zuckerschlecken.
Genau, aber sie sind werden dazu, sage ich mal, genötigt, Patienten schnell abzuarbeiten, weil ihnen die Zeit fehlt. Weil die Zeit durch andere Aufgaben, die nicht medizinische Tätigkeiten sind, gefressen werden.
Und das war auch bei Ihnen so?
Genau. Und dann habe ich mich irgendwann entschlossen, einen anderen Weg zu gehen, also in die Niederlassung erstmal.
Ja.
Weil ein Krankenhaussystem ist ja eher so eine Art Konzern, da kann man nicht viel verändern. Mhm. Dann wäre die Option gewesen, gesetzliche Niederlassung oder als Internist.
Ja.
Ich bin ja selber Internist. Mhm. Oder Sie gehen in die private Selbstzahlerversorgung. Und hier haben wir dann gesehen, also haben wir auch teuer erstmal zu spüren bekommen, dass das gar nicht so einfach ist. auch hier ist viel Zeit draufgegangen an administrativen Aufgaben und so weiter.
Klar.
Es waren teure Investitionen und irgendwann sind wir dann zu einer Lösung gekommen, wie man das Ganze besser machen kann und effektiver und sich wirklich viel mehr Zeit für Patienten nehmen kann. Und dann haben wir gesehen, dass der größte Hebel, den man haben kann, um einfach sich viel mehr Zeit für einzelne Patientenfälle, weil sie komplexer sind, zu nehmen, ist einfach, sie benutzen eine fortschrittliche Software, die vor allem, wie der gerade der Zeitgeist auch ist, eine Software, die viele KI-Elemente implementiert hat, die dann einfach die Arbeit ersparen. Sie unterhalten sich mit dem Patienten, es wird alles aufgenommen. Es wird transkribiert, sie müssen dieses Nachdokumentieren nicht mehr machen. Dann ordnet die Software automatisch in einzelne Rubriken, Vorerkrankungen, Rezepte werden automatisch erstellt. Das sind alles so Zeitfresser, die sie nicht mehr haben. Das heißt, sie haben viel mehr Zeit für die Patienten.
Ist das, was auf Ihrer Homepage als evidenzbasierte Medizin bezeichnet wird?
Nein, evidenzbasierte Medizin heißt, dass man anhand von empirischen Daten, also Studiendaten, Medizin betreibt. Also das heißt, es gibt ja Evidenz und basierte Medizin, die man in der Schule gelernt bekommt, also in der Uni gelernt Klar. bekommt, immer auf Basis von Studiendaten, wissenschaftlichen Daten medizinisch zu agieren. Das ist evidenzbasiert. Das heißt, wir bewegen uns nicht außerhalb der normalen Medizin.
Klar.
Also, das ist damit gemeint.
Machen Sie also quasi immer erstmal eine Bestandsaufnahme, bevor Sie Ihre Patienten behandeln?
Genau, bei uns ist das in der Regel so, da es häufig viele komplexe Sachen gibt, die, also zu uns kommen häufig Patienten, die, wenn sie bei anderen Ärzten nicht weiterkommen, weil einfach die Zeitnot ist oder man da abgefrühstückt wird, dann kommen viele zu uns.
Ja.
Die möchten dann die Ursache ihrer Symptome wissen. Und wenn man die Probleme ursächlich behandelt, muss man viel breiter schauen. Man muss viel mehr Laboranalyse analysieren, man muss Stuhluntersuchungen machen, man muss sich wirklich intensiv stundenlang mit den Patienten beschäftigen.
Ja.
Und das machen wir. Und hierdurch können wir wirklich auch Symptome aufdecken oder auch Probleme, die in der Jugend oder Kindheit oder irgendwelche Infektionen, die sie sich, parasitäre Infektionen, die sich irgendwo mal bei einem Jahr in Australien eingefangen haben, aufdecken, in diese Richtung diagnostizieren und dann erfordert das halt viel Zeit und viel, viel Diagnostik. Und das ist so dieser initiale Status quo, den wir so nennen, wo wir sehr breit schauen, um nichts zu übersehen. Das ist so, wenn Sie über die Ampel gehen, ich vergleiche das immer so, dann versuchen Sie die Augen so weit wie möglich aufzuhalten und in jede Richtung zu gucken.
Ja.
Keiner geht mit geschlossenen Augen über die Ampeln, obwohl es eine Ampel gibt. Sie wollen, so ist die normale Medizin leider, weil da wird einfach auf Sicherheit über die Ampel gegangen. Die ist grün, man achtet nicht drauf, aber wir sagen, wir müssen richtig gucken. Es kann immer mal einer sein, der nicht auf die Ampel schaut und rüberfährt und das ist unser Ansatz und hierauf basierend schauen wir halt auch auf viele, viele genetische, ursächliche Sachen, damit einfach Jahrzehnte später gar keine Erkrankung entsteht, die dann später gar nicht mehr behandelbar ist.
Das heißt, wenn Sie sich einen Patienten angucken, entstehen jede Menge Daten und Analyseergebnisse und wer guckt die sich dann an? Hauptsächlich Sie, hauptsächlich die KI, eine Mischung? Wie funktioniert das?
Die KI übernimmt hauptsächlich die administrativen Aufgaben.
Ah.
Also das, was eine MFA machen würde, was eine Sekretärin machen würde. Wir haben zum Beispiel in unserer Praxis, ich habe die Praxis selber vor 5 Jahren gegründet, also parallel, während ich Assistenzarzt war noch und habe dann nach 1-2 Jahren einen alten Studienkollegen, Dr. Cartuni, mit dazugenommen und dann haben wir diese Praxis aufgebaut und vor etwa einem Jahr sind dann noch 2 weitere Kollegen, Dr. Schimschek und Dr. Anwar, hinzugekommen und wir haben als Ziel sozusagen uns auf die Fahne gesetzt, dass wir nicht Symptome behandeln, sondern wirklich sehr ursächlich gucken. Jeder macht da so seinen eigenen Ansatz, verfolgt er. Der eine macht mehr Infektionen, der andere schaut sich mehr kardiologische Probleme an. Mhm. Und bei mir ist es viel, also hauptsächlich früheste Prävention.
Das heißt, die KI guckt sich keine medizinischen Daten an oder doch auch?
Doch auch, schaut sie sich auch an, aber das ist eher so eine Testphase. Die, das ist ja, es braucht ja, wenn Sie KI benutzen für Medizin, brauchen Sie ja immer so eine medizinische, es muss ein Medizinprodukt sein, eine Zulassung, brauchen Sie dafür. Und in unserem Fall ist es so, dass die KI einfach einem hilft oder Hinweise gibt, der Arzt entscheidet trotzdem in letzter Instanz selber. Wenn Sie als Beispiel, Sie haben ganz einfaches Beispiel, Sie haben einen komplexen Fall, Patient ist seit 10 Jahren krank, keiner weiß, was es ist. Das, die kommen dann meistens mit so einer riesen Patientenakte,
ja, klar.
Legen sie dahin. Und was machen wir als Beispiel? Eine Vorgehensweise ist, die scannen alles ein, lassen die KI das durchscannen, die wichtigsten Sachen werden rauskopiert. Sie kommen aber nicht drum herum, sich trotzdem mit zu beschäftigen, das muss sein, aber so entgehen keine wichtigen Daten, weil wir sind alles nur Menschen und wenn sie sich 500 Seiten durchlesen mit Laborwerten, dann soll einfach verhindert werden, dass was übersehen wird. Und aber das beschleunigt auch ihre Arbeitsleistung und also mindestens, sage ich mal, täglich 1 bis 2 Stunden können sie einsparen dadurch.
Sie sagen, Sie machen vorausschauende Medizin, um entstehende Krankheiten gar nicht erst zum Ausbruch kommen zu lassen, unter anderem. Wie verhindern Sie Überdiagnosen? Also nur weil man eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Krebsart hat, heißt das ja nicht unbedingt, dass der Krebs auch wirklich ausbrechen wird, nur mal ein Beispiel zu nennen.
Ja, diese Diskussion zu Überdiagnosen und nicht gibt es häufig. Wir sehen das aber so, ich persönlich bin ein Freund davon, etwas zu entdecken, also lieber mit offenen Augen etwas zu sehen und dann handeln zu können, auch wenn es eine Überdiagnose ist, als in einem Stadium etwas zu entdecken, wenn es schon ein fulminanter, also ein fortgeschrittener Krebs ist, klar. Beispiel Darmkrebs, die Darmspiegelung, die man ab dem 50. Lebensjahr alle 10 Jahre machen soll, ist der einzige Weg, um einen Darmkrebs zu verhindern und der effektivste Weg. Wenn Sie es machen, können Sie praktisch in den meisten Fällen gar keinen Darmkrebs bekommen. Wow. Das heißt, Sie können es einfach damit verhindern. Und diese, eine ähnliche Herangehensweise haben wir mit der Labordiagnostik. Wir schauen uns auch Tumormarker an, auch wenn wir wissen, dass Tumormarker keinen Krebs diagnostizieren.
Klar.
Sie sind eher im Verlauf einer Therapie dafür gedacht, um zu schauen, ob ein Krebs gut anschlägt auf oder wieder herausgekommen ist, nachdem er behandelt worden ist. Das wird auch häufig kritisiert. Trotzdem gibt es uns einen gewissen Hinweis zu schauen, wenn wir jetzt sehr hohe Tumormarker sehen, dass wir gucken einfach, was gibt es denn für Alternativen statt des Tumors, die dazu führen können, dass dieser Wert so hoch ist. Und wenn nicht, schauen wir einfach, machen wir dann einen MRT, wir schauen uns dann speziell dieses Organ an, mit dem das betroffen sein kann, um einfach nichts zu übersehen.
Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass Menschen, die schon mit Vorerkrankungen zu Ihnen kommen und dann so eine Ergebnis bekommen, dass eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Krankheit bei Ihnen vorhanden ist, eher ängstlich sein können oder ängstlich reagieren können. Wie sprechen Sie dann mit denen?
Genau, deswegen ist es wichtig, dass man viel Zeit hat für die. Also man muss sehr viel Aufklärungsarbeit betreiben. Natürlich gibt es auch Werte, die wir bewusst nicht nehmen, weil sie in 90% der Fälle positiv sind, obwohl da gar nichts ist.
Ah ja, okay.
Da gibt es spezielle Werte. Aber es erfordert sehr viel Arbeit. Wir geben das Labor auch nicht raus, bevor wir es besprechen. Das läuft so, dass wir das alles bestimmen. Dann laden wir die Patienten wieder zu uns ein. Und dann gehen wir alle Schritt für Schritt mit dem Patienten durch, sehr detailliert. Und so sind bisher keine großen ängstlichen Situationen aufgetreten. Es gibt weniger und mehr ängstliche Menschen, aber da hilft einfach nur, wenn man einfach sehr transparent das durchgeht.
Operieren Sie innerhalb Ihrer Praxis auch irgendwie selbst?
Nein, ich bin Internist, mache keine chirurgischen Eingriffe.
Und wenn es nötig ist, verweisen Sie an andere Ärzte?
Genau.
Okay. Raten Sie auch mal von Behandlungen ab?
Ja, wir haben häufig, also wir betreuen die Patienten dann auch über ein, wenn man sich so viel mit Patienten beschäftigt, über Stunden, über Jahre hinweg, die auch dann regelmäßig kommen, dann bildet sich eine gewisse Freundschaft, eine andere Beziehung, so wie der Hausarzt zu den, nur dass wir dann viel mehr Zeit verbringen und die Patienten kommen ja nicht mit jedem Problem zu uns. Haben sie einen, keine Ahnung, haben sie sich ihre Schulter verletzt, dann bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, dann gehen sie zum Orthopäden, der rät dann, eine rät zur OP, der andere rät zu Physiotherapie, der andere sagt also konservative Therapie.
Genau.
Und dann kommt es häufig vor, dass wir sagen, der eine hat recht und das würde ich nicht operieren, ich würde das konservativ. Also in dem Kontext sind wir schon sehr beratend tätig.
Dann, um das vielleicht noch ein bisschen konkreter zu machen, welche Leistungen bieten Sie denn konkret an?
Also wir bieten an, also meine Expertise ist internistische Medizin, also einmal ein Status quo, um zu schauen, wo befindet sich der Patient medizinisch, genetisch, Patientenhistorie. Und daraufhin machen wir dann einen Plan, wie der Patient dann seine Ziele erreichen kann, sei es Gewichtsabnahme oder Vater, Großvater, Mutter haben Demenz, der möchte auf gar keinen Fall Demenz bekommen, dass wir da schauen, dass wir alle Risiken auf ein Maximum reduzieren oder Herzinfarkt. Und da machen wir diese Betreuung. Und die anderen zwei Kollegen sind dann eher kardiologisch orientiert, auch mit diesem Ansatz früh präventiv zu handeln und auch kardiologische Erkrankungen an der Wurzel zu packen und nicht einfach nur Blutdruck runter und Herzfrequenz runter, mhm. sondern dass man da neue Wege geht, die in Studien belegt sind, aber nicht immer komplett nach Leitlinie Schema F sind. Mhm. Und der andere Kollege schaut sich eher chronische Erkrankungen an, sei es Infektionen oder andere chronische Erkrankungen, Parkinson, wie auch immer. Die Krankheit muss chronisch sein und länger bestehen und dann schaut er sehr, sehr detailliert auf Ursachen, die dazu führen können, die auch nicht, sag ich mal, so Mainstream sind.
Machen wir es mal ein bisschen konkreter. Ich bin jetzt 56 Jahre alt, angenommen, ja. Ich würde zu Ihnen kommen und sagen, ich hätte gern einmal alles. Was würden Sie mir dann anbieten?
Ich würde mich sehr lange mit denen unterhalten. Mhm. Ihre Vorerkrankungen, die Erkrankungen der Familien durchleuchten und dann würde ich ihnen Blut abnehmen, ihnen Ultraschall machen, mhm. verschiedenste Organe mit dem Ultraschall anschauen, Stuhluntersuchungen machen, Urinproben und dann würde ich einmal so einen Status ermitteln. Wo gibt es Risiken? Wo haben Sie schon Beschädigungen oder mhm. Verkalkungen oder wie auch immer? Mhm. Und dann würden wir jedes Problem einzeln angehen und das zieht sich dann meistens über einen Plan für ein Jahr und dann kann der Patient, können Sie entscheiden, nachdem mhm. Sie Ihren Status kennen, ob Sie alles in Eigenregie machen oder ob Sie jemanden wollen, der Sie dabei unterstützt mhm. und Sie quasi an die Hand nimmt. Das hängt dann von Ihnen ab, wie sehr Sie sich supporten lassen möchten.
Haben Sie eigentlich eine bestimmte Zielgruppe von Menschen, die Sie ansprechen wollen?
Wir, also bei uns sind ja die Leistungen Privat- und Selbstzahler. Also
Kasse zahlt gar nichts.
Kasse zahlt gar nichts. Okay. Nein, dafür brauchen Sie einen Kassensitz, den habe ich gar nicht beantragt. Deshalb zahlt sie es nicht. Sie sind dadurch auch reglementiert für das, was die Kasse halt bezahlt. Mhm. Sie können dann nur in diesem Rahmen auch Behandlung durchführen. Mhm. Deshalb war das kein gangbarer Weg für mich.
Okay. Was sind das denn für Menschen, die zu Ihnen kommen?
Wir haben sehr viele Unternehmer, Geschäftsführer von größeren Unternehmen, die auch ihren Sitz in Hamburg haben, die dann regelmäßig kommen, sind meine hauptsächlich meine Patienten. Die anderen Kollegen haben unterschiedlichste, also Familien, Kinder von Menschen, die dann eine kranke Tochter zu Hause haben, die seit, keine Ahnung, seit 5 Jahren sich nicht aus dem Bett bewegen kann, dann sind da so chronische Erkrankungen wie MECFS, also Chronic Fatigue, Long Covid, solche Leute kommen dann auch zu uns. Und genau, das ist so unser hauptsächliches Klientel. Bei mir und bei den anderen ist es sehr gemischt.
Das waren jetzt bei den Kindern sehr drastische Beispiele. Behandeln Sie auch in Anführungszeichen normale, gesunde Kinder?
Eigentlich nicht, nein.
Warum kommen die Menschen normalerweise zu Ihnen?
Der Standard, die Standard-Patienten-Journey ist bei 10 Patienten, Ärzten mindestens gewesen.
Oha, 10.
Ja, und also das ist gar keine Ausnahme. Und hier ist man nicht zum Ziel gekommen. Da wird entweder Symptom behandelt, nicht genau geguckt, zu wenig Zeit investiert und dann enden die meisten bei uns. Das ist bei den meisten Patienten so. Die Geschäftsführer und Unternehmer, die zu uns kommen, sind aber eher gesundheitsbewusst geworden, nachdem sie auf Kosten ihrer Gesundheit das Unternehmen aufgebaut haben.
Ja, okay.
Und dann merken die, oh, jetzt kriege ich Kinder oder habe Kinder und die kriegen Kinder vielleicht und ich möchte als Opa nicht dement sein oder pflegebedürftig, sondern ich möchte voll für meine Familie da sein. Und das ist deren Intention häufig.
Würden Sie sagen, Sie können das Menschen, die das Leben dieser Menschen verlängern?
Ich kann die Gesundheitsspanne, der Zeitraum, in dem sie gesund altern, kann man effektiv verlängern, ja.
Und
aber das Leben selber, die Lebensspanne, die Lebensspanne lässt sich dann, wenn man nicht erkrankt oder sehr spät erst chronisch erkrankt, automatisch mit verlängern. Aber ich distanziere mich eigentlich von dieser Longevity-Szene, die quasi jeder macht und verspricht, man wird 200 Jahre alt oder so, weil das ist wissenschaftlich nicht möglich, im Moment zumindest nicht. Und wir wollen den Menschen auch keine falschen Versprechungen machen.
Sie haben gesagt, der Durchschnittspatient bei Ihnen war schon bei ungefähr 10 Ärzten.
Ja.
Können Sie sagen, wie viel Prozent von denen Sie dann wirklich helfen können? Also oder eine Ursache für Ihre Symptome, Ihre Beschwerden finden?
Unsere Ursachendiagnostik ist schon sehr effektiv, wenn man, also schwierig das in Zahlen zu fassen, aber ich sag mal, die meisten unserer Patienten bekomme eine Ursache für ihr Handeln. Man kann nicht immer alles behandeln oder auch was dagegen tun. Aber ich würde mal schätzen, über 80% findet man eine Diagnose.
Gibt es einen Fall, der Sie besonders bewegt hat?
Ich hatte einen 40-jährigen Patienten, der zu mir gekommen ist, nachdem er bei verschiedensten Ärzten war und dann die alternative Schiene genommen hat, bei Heilpraktikern gewesen ist. Dem ging es einfach nicht gut. Der hatte eine Autoimmunerkrankung. Kam dann mit seinen Laboren zu mir, die dann auch so eine große Akte waren, über Jahre angesammelt. Hatte von einem Freund von mir gehört und bei der Durchsicht der Laborunterlagen beim ersten Mal habe ich einen Wert erhöht gesehen, einen Wert, den man normalerweise nur bei Frauen misst und schaut, ob sie schwanger sind, HCG. Der war bei dem auch abgenommen worden. Aus welchem Grund auch immer, kann ich Ihnen nicht sagen. Wichtig ist, dieser Wert ist erhöht bei Hodenkrebs. Und das Labor war 1,5 Jahre alt. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, wieso hat man das abgenommen? Und er hat gesagt, sie hat halt ihren Check-up gemacht. Und dann habe ich ihn halt gefragt, gibt es irgendwelche Probleme in dem Bereich? Und er hat gesagt, ja, das ist verhärtet. Und seit über einem Jahr. Und ich habe gesagt, hat jemand Sie über diesen Laborwert überhaupt mal aufgeklärt? Was ist? Nee, das hat keiner erwähnt, das war nicht relevant. Und dann das nächste, was passiert ist, ich habe ihn eingewiesen in ein in Hamburg führendes Krankenhaus für Operationen in dem Bereich. Und er wurde quasi in der Woche noch operiert.
Und ist gut ausgegangen.
Jetzt ist nach einer kleinen Chemotherapie danach und Operation, jetzt geht es ihm gut. Lässt sich gut behandeln, man muss aber schnell sein. Und das hätte bei Ihnen schon fatal sein können.
Ein Jahr vorher.
Über 1,5 Jahre. Und das hat mich sehr beschäftigt. Also ein 40 Jahre alter Mann, eigentlich nicht alt. Nö. Das ganze Leben noch vor sich. Dass sowas übersehen wird. Also das ist, um einmal hier nochmal zu erwähnen, Diagnostik ist wichtig, aber es muss auch jemanden geben, der sich damit auskennt.
Klar.
Und nicht einfach nur blind alles abnimmt und dann googelt, was könnte das sein. Man muss sich wirklich damit beschäftigen. Wenn sie nicht explizit danach suchen, dann wird ihnen nicht gesagt, dass HCG nicht nur ein Schwangerschaftstest ist, sondern auch bei hohen Karzinomen positiv sein kann.
Hat sich auch schon mal jemand bei Ihnen beschwert, weil er Geld ausgegeben hat und Sie konnten ihm nicht helfen? Oder ihr?
Nein, es wird sich eher beschwert, wenn man Geld ausgibt und die Privatkrankenversicherung dann nicht alles übernommen hat, weil wir so breit schauen.
Über die Krankenkasse kann man nicht abrechnen. Aber dann müssen wir mal über Geld reden. Butter bei die Fische. Was kostet es, sich bei Ihnen behandeln zu lassen?
Das ist eine schwierige Frage. Also ein Großteil des Geldes, was Sie bei uns in Anführungsstrichen ausgeben, geht an die Labore. Wir sind ja Internisten. Wir können keine Laborleistung abrechnen. Das heißt, die Rechnung wird 1:1 weitergeleitet ans Labor und da können schon mehrere tausend Euro allein fürs Labor draufgehen. Und dann kommen unsere Leistungen. Wir haben dann einen festen Stundensatz und schauen dann, je nachdem, wie lange wir brauchen, das Labor besprechen. Die Untersuchungen, das würden wir dann immer zur GOE abrechnen. Da sind sie eigentlich fest reglementiert, diese Gebührenordnung für Ärzte. Und dann müssen sie sich an diese Tarife anpassen. Wie gesagt, wenn sie komplexe Fälle haben, die wir wochenlang besprechen müssen, dann kann das schon mehrere tausend Euro kosten. Und wenn es kleinere Sachen sind, dann sind sie auch schon günstiger dabei. Aber um das große Labor kommen sie nicht drum herum.
Das heißt also, es ist nicht unbedingt was für ärmere Menschen.
Im Moment leider nicht. Ziel ist es auch mit Verbesserung der KI und der Software, das auch der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen oder auch den gesetzlichen Krankenkassen, also den Ärzten, die gesetzlich praktizieren, zur Verfügung zu stellen. Das ist auch das Ziel, was wir mitverfolgen und auch tatkräftig unterstützen, die Firma, die diese Software entwickelt. Das ist auch übrigens die einzige Software, die KI in diesem Bereich also wirklich nativ benutzt.
Machen Sie auch mal Ausnahmen? Behandeln Sie auch mal Menschen oder schwierige Fälle kostenlos?
Ja.
Vielleicht mal grundsätzlich
also,
die Frage, ja?
Also man muss sagen, es ist, wir sind dann sehr, sehr niedrig. Sie sind verpflichtet, als Arzt immer eine GOE abzuziehen. Sie dürfen keine kostenlose Leistung als Arzt anbieten. Es gibt bestimmt Regelungen, die man auch im Krankenhaus anwendet, wo man Leute ohne Versicherung behandelt. Wir würden dann so kleinere GOEs ansetzen.
GOE heißt?
Gebührenordnung für Ärzte. Das sind so diese Abrechnungsziffern.
Genau.
Zum Beispiel einfaches Gespräch, das sind dann 16 Euro und so weiter. Also Sie müssen aber irgendwas auf diese Rechnung schreiben. Sie dürfen keine kostenlose Heilbehandlung durchführen.
Jetzt haben Sie uns ganz nebenbei ja im Grunde schon einen tiefen Einblick in das deutsche Krankenwesen, Gesundheitswesen, nenne ich es mal, gegeben. Vielleicht mal grundsätzlich die Frage, die Krankenhäuser in Deutschland klagen über Personalmangel und zu wenig Geld. Viele Patienten finden keinen Hausarzt, der sie aufnimmt und warten monatelang auf einen Facharzttermin, es sei denn, man ist jetzt Privatpatient. Was läuft in Ihrer Meinung nach falsch in unserem deutschen Gesundheitssystem?
Erster Punkt ist Zeit. Zeitmangel kommt, weil die Vergütung zu gering ist. Dann müssen sie viele Patienten sehen, damit die Kosten sich tragen. Ein Standard Hausarzt in einer Großstadt hat mindestens 5-6 Angestellte. Die brauchen all Geld, die brauchen Urlaub. Und wenn sie sich dann mit 5 Patienten beschäftigen, um die Versorgung zu verbessern, dann können sie, ich kenne die gesetzlichen Abrechnungszahlen nicht, ich glaube, es sind so ungefähr 40 Euro pro Quartal, wenn sie einen Patienten sehen. Machen sie das mit 5 Patienten am Tag, 5-mal die Woche, dann sind sie bei 200 Euro pro Tag und dann mal 5, dann haben sie 1000 Euro die Woche. Damit können sie nicht mal die Miete bezahlen. Das ist der erste große Punkt oder auch der zweite. Und Personalmangel, genau dasselbe trifft auch auf die Angestellten zu, die medizinischen, die verdienen zu wenig für das, was sie machen. Ich kenne das selber aus dem Krankenhaus. Großer Respekt an Krankenschwestern, Krankenpfleger. Die machen so einen harten Job, man kann sich gar nicht vorstellen, wie schwer diese Arbeit ist. Die Menschen werden immer älter, dement, die sind den ganzen Tag an pflegerischen Tätigkeiten, an Körperpflege und so weiter. Das ist sehr, sehr anstrengend, körperlich anstrengend. Und dann sind sie halt nicht gewillt, wenn ein bisschen das Arbeitsklima dann nicht perfekt ist oder Überstunden, dann sind sie schneller weg, als sie gucken können. Und das ist das große Problem. Die Vergütung der Gesundheitsbranche ist einfach zu gering, verglichen mit anderen Ländern zum Beispiel.
Sehen Sie eine Chance daran, was zu ändern?
Schwierig. Ich glaube, das System ist so in den Wurzeln schon so. Es gibt viele, viele Instanzen, die man nicht verändern kann, einfach so. Auf der einen Seite sind das die Krankenkassen, die gesetzlichen, die ihre Vergütung aushandeln, wie viel sie pro Patient, pro Quartal bekommen. Auf der anderen Seite ist das die steigende Inflation, dass immer alles teurer wird. Die können gar nicht so schnell nachziehen. Und ein kleiner Punkt ist auch einfach, dass das ganze System sich darauf eingespielt hat über Jahrzehnte. Sie lernen in der Universität auch nicht so proaktiv zu handeln und ursächlich. Und dann können sie auch nur Symptome behandeln und keine Ursachen behandeln.
Dr. Charles Saleh von Aber Medical, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Herr Lüth.
Hamburg aktuell.
Ihr hört unseren Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast. Immer mit den besten und spannendsten Themen aus unserer Stadt. Und zwar jeden Montag. Immer um 12 stellen wir eine neue Folge online. Ihr müsst auch gar nicht lange suchen. Unseren Stadtnachrichten-Podcast bekommt ihr ganz einfach da, wo es auch alle anderen Podcasts gibt. Das hat bestimmt schon fast jeder mal erlebt. Man ist abends in der S-Bahn unterwegs und plötzlich geraten zwei Leute in Streit. Oder schreien einen an, ohne Grund. Was tut man dann? Unser HVV hat deswegen jetzt eine Kampagne für mehr Zivilcourage ins Leben gerufen. Und HVV-Chefin Anna-Theresa Korbut erklärt uns, wie unsere Busse und Bahnen dadurch sicherer werden sollen. Unseren Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast könnt ihr übrigens auch abonnieren. Wir freuen uns auch über jede Empfehlung. Und wir stehen euch Rede und Antwort. Wenn ihr also Lob oder Kritik habt, schreibt uns einfach unter stadtnachrichten@hamburg-2.de. Ich bin Markus Stehn.
Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.